Das ist spannend. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der ein Herz hat, der bewegt ist. Dem irgendwas nicht völlig egal ist. Der nicht irgendwo da drüber thront und sagt,
hä, ich habe die Sachen geregelt, wenn ihr nicht wollt, na dann halt zack, werdet ihr sehen, was raus wird. Zack, weg mit euch.
Gott ist bewegt. Und das finde ich spannend. Das ist der Gott der Bibel. Das ist der Gott des Alten Testaments und des Neuen Testaments. Das ist der Gott Jesus Christus. Einer, der bewegt ist. Und das finde ich total spannend.
Also manchmal geht es ja so, da sitze ich am Küchentisch und meine Frau sitzt da und ich merke, die ist mit den Gedanken völlig woanders.
Nee, kann ich ja auch sein. Die ist bewegt. Ja?
Die ist nicht einfach in ihrer Existenz und in dem, was sie gerade macht, frühstücken oder so,
sondern da ist was drinne in ihrem Herzen, das bewegt sie. Das nimmt sie richtig ein. Und da kann man fragen, was bewegt dich denn so?
Und darum geht es eigentlich, so ein bisschen einen Blick zu machen in Gottes Herz. Wir haben ja letztes Mal mit Jona angefangen und haben so ein bisschen was von Jona, der Taube, darum hängen da die zwei Tauben, gehört. Jona, Taube. Und wir haben so ein bisschen gehört, dass die Taube auch für Israel steht. So aus dem Buch Hosea. Kapitel 11 war das, glaube ich, dieser Hinweis. Israel ist wie eine Taube, die sich verführen lässt. Und dass es so ein Bild ist und dass Gott uns einen Spiegel vorhält mit dem Buch Jona. Dass dieses Buch Jona ein völlig außergewöhnliches Prophetenbuch ist, weil es nicht lauter Worte von Gott, lauter Erfahrungen und Erkenntnisse von Gott vermittelt, sondern weil ein Leben spricht, das Leben des Propheten Jona spricht. Und es hält uns einen Spiegel vor. Und wir sollen uns dort erkennen, das finde ich sehr spannend. Übrigens wird das Buch des Propheten Jona in der jüdischen Tradition zum Versöhnungstag gelesen. Das finde ich, sagt sehr viel. Da ist sich ein Volk bewusst, wenn Gott im Herzen nicht Barmherzigkeit hat, bewegt ist, ne? Barmherzigkeit ist eine tiefste Bewegung des Herzens. Dann sind wir verloren. Wenn Gott nicht in seinem Herzen eine tiefe Bewegung hat für uns, für sein Volk, dann sind wir verloren. Wir brauchen diese Versöhnung Gottes, diese Hinwendung zu uns, dieses, dass er den Weg wieder frei macht, den wir völlig verbaut haben. Das kommt ja im Versöhnungstag ziemlich deutlich raus. Und heute wollen wir mal eben so ein Stück weit natürlich wieder auf den Jona schauen und auch diesen Spiegel und das, was Gott uns in diesem Spiegel vielleicht zeigen möchte. Und natürlich wollen wir aber auch eben in Gottes Herz schauen. Und ich möchte mal diese letzten beiden Kapitel lesen. Also wir haben ja letzten Sonntag gar nicht das zweite Kapitel richtig gelesen, sondern nur das erste und das zweite in ganz kurzen Ausschnitten. Und ich möchte diese beiden Kapitel mal lesen, oder ja doch, ich lese es als Ganzes. Kapitel 3 und 4. Das Wort des Herrn kam zum zweiten Mal zu Jona. Auf, geh nach Ninive in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Ich werde dir sagen, was du ihr verkündigen sollst. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, diesmal folgte er dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine ungeheuer große Stadt. Man brauchte 3 Tage, um sie zu durchwandern. Jona wanderte einen Tag in die Stadt hinein und rief, noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Sie riefen ein Fasten aus und zogen Trauerkleider an, alle, ohne Ausnahme. Die Sache kam vor dem König von Ninive. Der stieg vom Thron und warf seinen Königsmantel ab. Er ließ sich ein Trauerkleid bringen und zog es an. Dann setzte er sich in den Staub. Überall in Ninive ließ er ausrufen: Das ist ein Befehl des Königs und seiner Minister. Weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe sollen etwas essen oder auf die Weide gehen, nicht einmal Wasser sollen sie trinken. Trauerkleider sollen sie anziehen, Mensch und Vieh. Und sie sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Jeder soll von seinen bösen Wegen umkehren und seine Hände von Gewalttaten lassen. Wer weiß, vielleicht ändert Gott seinen Beschluss. Vielleicht tut ihm seine Drohung noch leid. Und er lässt ab von seinem glühenden Zorn. Dann müssen wir nicht untergehen. Und Gott sah, was die Leute taten. Sie kehrten um von ihrem bösen Weg. Da tat es Gott leid, dass er sie vernichten wollte. Er beschloss, seine Drohung nicht wahrzumachen. Jona ärgerte sich aber sehr darüber. Der Zorn packte ihn. Er betete zum Herrn und sagte: Ach Herr, genau das habe ich mir schon gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich auch nach Tarschisch fliehen. Ich wusste ja, du bist reich an Gnade und Barmherzigkeit, unendlich geduldig und voller Güte. Du bist ein Gott, den das Unheil leid tut. Jetzt ist es genug, Herr. Lass mich sterben, denn ich will lieber tot sein als weiterleben. Der Herr aber fragte: Hast du recht, dass du so zornig bist? Jona verließ die Stadt. Er suchte sich östlich der Stadt einen Platz und baute sich dort eine Hütte. Er setzte sich in ihren Schatten und wollte sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ Gott, der Herr, eine Rizinuspflanze in die Höhe wachsen. Die wuchs über Jona empor und gab seinem Kopf Schatten. Jona sollte darüber seinen Ärger vergessen. Er freute sich sehr über den Rizinus. Am Morgen aber, bevor die Sonne aufging, schickte Gott einen Wurm. Der biss die Wurzeln durch, sodass der Rizinus verdorrte. Nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte Gott einen heißen Ostwind. Die Sonne brannte Jona auf den Kopf, sodass er fast die Besinnung verlor. Da wünschte er sich den Tod und sagte: Ich will lieber tot sein als weiterleben. Gott aber fragte Jona: Hast du recht, dass du so zornig bist, weil der Rizinus verdorrt ist? Er antwortete: Ja, ich habe recht, dass ich so zornig bin und mir den Tod wünsche. Da sagte der Herr: Die Rizinuspflanze tut dir leid, doch du hast keine Mühe mit ihr gehabt und sie auch nicht großgezogen. Sie wuchs über Nacht und verdarb über Nacht. Und jetzt frage ich dich: Sollte Ninive mir nicht leid tun? Eine große Stadt mit mehr als 120.000 Menschen? Sie alle wissen nicht, was links und was rechts ist. Dazu kommen noch die vielen Tiere. Sollte es mir da nicht leid tun? Herr, wir danken dir für dein mächtiges Wort. Geschenk, dass es unsere Herzen bekehrt. Zurück auf Los, das war ja die ganze Geschichte mit Jona, der dann vom Wal ausgespuckt wird und wieder praktisch an dem Strand landet, wo er weggegangen ist. Und jetzt war klar, wieder zurück nach Ninive. Da haben wir das letzte Mal aufgehört und wir haben schon gemerkt, Gott lässt diesen Jona nicht einfach so weglaufen. Und diesmal geht der Jona auch und irgendwie muss ich sagen, Gott handelt ja richtig zur Ehrenrettung des Propheten hier. Was wäre das für ein Prophet gewesen, der seinen Auftrag nie ausgeführt hätte? Gott geht mit dem noch einen Schritt und jetzt kommt der sogar in der Bibel vor. Der Jona, weil er doch noch etwas tat, was Gott von ihm wollte. Und das ist schon ein sehr guter Einblick, wie Gott einer ist, dem etwas zu Herzen geht, der nicht locker lässt, den eine Sache ganz tief bewegt und beschäftigt und den Menschen tief bewegen und beschäftigen. Und es ist so gut, dass Jona eine zweite Chance bekommt und dass er merkt, es ist noch was da, was unbedingt erledigt wird und erledigt werden muss. Und vielleicht ist es heute auch so ein Punkt, und das wäre super, wenn wir feststellen könnten, da gibt es noch so einen Punkt, wo noch was zu erledigen ist. Da gibt es noch so einen Punkt, wo ich hingehen muss, wo ich noch gar nicht hingegangen bin. Und wo Gott uns auch heute eine Chance einräumt. Und dann ist das ja ganz interessant und spannend erzählt, als der Jona sich aufmacht und das macht, was Gott sagt, passiert was. Es passiert was. Es ist ja verrückt. Und es passiert was erstmal in zwei Bereichen. Es passiert nämlich was durch den Jona und natürlich passiert auch was an dem Jona. Das ist nochmal das letzte Kapitel, aber wir gucken erstmal, was passiert ist, echt absolut gewaltig. Diese Erzählung lässt uns erstmal den Ninive auf diese große Stadt gucken und weil Jona jetzt endlich geht, kommt so eine Stadt, die irgendwie ein Sinnbild von Gottesferne, von abgefallen, von fern weg von Gott, nichts für Gott übrig haben ist, das ist ein Sinnbild dafür, die kommt zu Gott. Die wendet sich Gott zu. Also ich würde jetzt mal sagen, das ist das Mega-Erlebnis, was sich eigentlich jeder Prophet hätte gewünscht im Alten Testament. Und was die wenigsten Propheten im Alten Testament erlebt haben. Dass Menschen, die ganz weg waren, total zurückkommen. Also mit so einer großen, das wird ja hier richtig beschrieben, wir merken, ich habe das schon gesagt, das ist sehr gleichnishaft, dieser Stil. Da wird immer sehr, sehr stark alles ausgedrückt, dass man manchmal denkt, also in unserem Verständnis kriegen wir das nicht so richtig hin. Diese riesige Stadt, also wenn man das so nachmessen würde, da wäre das größer als London, wenn du 3 Tage durchgehen musst oder so ähnlich. Aber das ist erstmal ein Ausdruck, gleichnishaft auch dargestellt, zu zeigen, Gott hat einen Blick für ganz viele Menschen, die ganz viel falsche Wege gehen, die ganz viel irre gehen und das ist ihm nicht egal, es ist ihm nicht egal. Und hier kommen diese Menschen, die kehren um. Das ist so ein bisschen das Zentrum dieses Kapitel 3, Umkehr. Da geht es immer wieder um dieses Thema, Gott reute es tat ihm leid, den Menschen tat etwas leid, sie kehrten um, Gott kehrt seine Entscheidung um. Das ist so das Zentrum. Dieses dritten Kapitels. Gott lässt hier ein Gericht verkündigen, aber er liebt es nicht, Menschen richten zu müssen. Er liebt es, dass Menschen umkehren, dass sie sich diesem Gott zuwenden. Und jetzt wird es aber auch so ein bisschen klar, wenn wir hinschauen, Gott ist hier der, der bewegt. Gott bewegt was unter Menschen. Also wenn man sich mal den Jona genauer anguckt, der ist hier schon Akteur, der ist hier irgendwie beteiligt. Er darf hier irgendetwas weitergeben von Gott, aber kann der mit der Art, wie er das macht, die Menschen bewegen? Im Hebräischen sind das 5 Worte. Noch 40 Tage, dann geht Ninive unter. Ganz einfache Aussage. Und irgendwo hat man so auch den Eindruck, oder könnte man sich das so vorstellen, dass der Jona das irgendwie so macht, naja, jetzt mache ich es halt, mein Job soll ich halt machen. Da ist nicht so viel Herz. Mensch, könnte doch was passieren, müsste doch was passieren. Und darum predige ich hier. Überhaupt nicht. Er macht seinen Job. Die Stadt soll 3 Tage groß sein, die Reise, von einer Tagereise wird erzählt. Man könnte jetzt überlegen, hat er schon nach einem Tag aufgehört? Hat gesagt, ich habe es jetzt gemacht, das war's. Also wir merken, der Jona ist da, der Jona tut irgendwie schon etwas und weil er tatsächlich tut, was Gott will, geschieht was. Aber der Jona selber ist nicht der Held. Der Jona selber ist echt wirklich nicht der es dort bringt, der etwas macht, sondern Gott handelt an den Menschen. Gottes Wort hat eine ganz große Kraft und eine Macht, Menschen zu bewegen. Das könnte man ja vielleicht aus dieser Geschichte hier rausnehmen. Es ist total verwunderlich, dass Menschen so radikal angesprochen sind und so radikal auf der ganzen Linie eigentlich alle, vom Höchsten bis zum Niedrigsten, sogar die Tiere, alle tun Buße. Alle werden hineingenommen in so eine Bewegung, die sagt, wir müssen zu diesem Gott, den wir noch gar nicht kennen. Zu diesem Gott müssen wir. Und dann handelt Gott wieder. Und er nimmt dieses Gericht weg. Menschen erleben etwas von der Gnade Gottes und erfahren die Nähe Gottes. Und es ist irgendwie so beschrieben, dass die Leute von Ninive plötzlich Gott irgendwie mit ihrer Haltung dieses Umkehrens und Gott kehrt auch sich und sein Herz um, die sind plötzlich auf einer Linie. Die sind sich total nah. Da ist eine Sache drin, die sie miteinander verbindet. Durch Umkehr, durch Erneuerung, Ausrichtung ihres Denkens auf Gott. Das finde ich ganz spannend. Und dann sehen wir da einen, der sollte Gott ganz nah sein, ein Prophet, von Gott ausgewählt, und er ist ganz weit weg. Der sollte etwas von Gnade verkörpern, von dem, was in Gott eine ganz große Ausdruck seiner Liebe ist. Und er hat sie nicht. Da ist gar nichts da. Also wir merken hier einmal, Gott bewegt die Not, das Elend von Menschen, die ihre Wege gehen, die ihre Interessen haben, die ihre Ideen haben und damit aber ihr Leben verlieren, von Gott weg ihr Leben leben und verloren sind. Gott bewegt diese Menschen sehr. Das bewegt Gott im Herzen. Das lässt ihn nicht in Ruhe. Da handelt er, da möchte er handeln und darum schickt er den Jona dahin. Und dann ist dieser Jona hier so eine ganz komische Figur. Und jetzt ist es Gott auch nicht egal und auch das bewegt ihn, wo dieser Jona hängen geblieben ist. Das ist ihm nicht egal. Er kümmert sich um seinen Boden, der sehr gut über die Gnade, über die Barmherzigkeit Bescheid weiß. Aber sein ganzes Leben, seine Person drückt davon nichts aus. Gar nichts. Und ich denke mal, das ist schon so ein bisschen Spiegel Gottes.
Wenn wir über die Gnade gefragt werden, dann können wir über die Gnade Sachen erzählen. Vielleicht gibt es auch eine Erfahrung von Gnade. Der Jonah hatte auch eine Erfahrung von Gnade. Der war ganz tief unten mit dem Fisch. Und dann erlebt er, dass Gott ihn dort nicht lässt, sondern dass Gott sich seiner annimmt und er sein Prophet bleiben darf, er sein Beauftragter bleiben darf und er weiterhin mit Gott verbunden sein soll. Das ist eine ganz große Gnade. Geschenk. Jonah weiß genau, dass er das nicht verdient hat. Oder er müsste es eigentlich wissen. Also Jonah weiß viel über die Gnade, er weiß viel über den gnädigen Gott. Er kann sagen, ich wusste es doch, du bist gnädig und gütig und barmherzig und langmütig. Das ist ein Bekenntnis Israels. Der wusste das. Und manchmal sind wir genauso, wir wissen das und wir sagen das. Aber unser Leben spricht nichts. Nichts davon. Und dann kriegen wir ja hier in Kapitel 4 so eine Nahaufnahme von Jonah, wie der so tickt und wie Gott sich um diesen schwierigen Typen seinen Boden müht. Dieser schwierige Mensch, der so mit sich selbst beschäftigt ist, mit seinem Selbstmitleid, mit seiner Meinung von dem, wie er Gott denkt und verstanden hat und der hängt so fest. Und wir erleben ganz viel, wie Gott diesem Jona gütig, gnädig begegnet. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist neu bewusst geworden, wie ähnlich ich diesem Jona bin. Meine Frau nennt mich ja manchmal den Grummel-Ecki. Ja? Wenn die Sachen irgendwie nicht so laufen und Sachen irgendwo schief sind, immer ein bisschen grummelig, und, warum muss denn das so und so? Und ich habe immer irgendwo einen Grund, ich finde immer einen Grund, wo ich sage, also es ist aber blöd und das ist so. Und dann gibt es natürlich Themen, wenn ich da erstmal ankomme, da muss man ganz, ganz, ganz furchtbar aufpassen. Dann bin ich wie Jona, genauso. Und das ist echt eine Frage. Ihr habt vielleicht Gottes Gnade mal erlebt. Ihr habt erlebt, wo Gott euch von Schuld, von Verfehlung, von falschen Wegen, von falschen Gedanken, von inneren Dingen, die euch kaputt machen, frei gesprochen hat. Euch Gutes getan hat, wo ihr Vergebung erfahren durftet, wo eine Versöhnung stattgefunden hat. Gnade ist eine ganz tiefe Erfahrung. Gnade ist nichts, was wir im Kopf haben sollten und im Wissen haben sollten, sondern etwas, was unser Alltagsleben bestimmen sollte. Was unser Alltagsdenken und Fühlen und Handeln bestimmen sollte. Gnade ist eine Macht, die in unserem Leben eine Macht haben soll und eine Bewegung sein soll. Das ist Gnade. Gnade ist nichts, was wir ständig wissen müssen und wir wissen natürlich dann als pietistische Lutheraner oder wie auch, oder lutheranische Pietisten, wie auch immer, dass wir allein aus Gnade gerettet sind. Und das können wir natürlich sagen. Spricht aus unserem Herzen die Gnade? Spricht aus unserem Gesicht die Gnade? Spricht aus meinem Leben die Gnade? Spricht aus meiner Versöhntsein die Gnade, auch mit den ganzen Dingen, wie sie in der Welt sind? Lebe ich versöhnt darunter? Und da ist in diesem Kapitel 4 was ganz anderes. Der bestimmende Begriff ist Zorn. Der Zorn von Jona. Ich habe recht. Ich weiß es besser. So geht's nicht. So kann Gott nicht sein. So darf Gott nicht sein. Ich weiß es. Ich bin richtig. Ich habe recht und lieber sterbe ich. Das ist ein tiefer Ausdruck von Menschen, der um die Gnade weiß, aber die Gnade nicht in seinem Herzen hat. Er hat sie nicht in seinem Leben.
Es ist irgendwo mal da gewesen, er hat sie mal erfahren, ja, aber es ist irgendwie verschüttet. Und jetzt merken, wie Gott darum an diesem Jona arbeitet und sagt, dieser Mensch, der möchte doch mein Herz sehen. Dieser Mensch möchte doch einen Blick in mein Herz tun und möchte dann, dass sein Herz auch auf diesem Weg der Gnade ist. Dass er barmherzig ist. Dass er vergebend sein kann. Dass er fürbittend sein kann. Ich denke, das ist echt die große Herausforderung dieser Geschichte. Das ist der Spiegel, den Gott uns hier vorhält. Ob unser Leben davon wirklich ganz geprägt sein kann. Was ist aus der Gnade Gottes in deinem Leben geworden? Wissen? Kein Problem. Ich kann jetzt einen Vortrag halten über Gnade. Kein Problem. Leben. Handeln. Gnade sucht Menschen, die verloren sind. Gnade sucht Menschen, die in die Irre gehen. Gnade hat Menschen lieb, die einen falschen Weg einschlagen. Gnade hat Geduld. Gott ist total gnädig mit diesem Jona. Also ich hätte den Kick in den Hintern gegeben, hätte gesagt, hier komm, mach dich vom Acker. So ein starrsinniger Typ. Und dann müsste ich mich selber wegschicken in die Wüste. Gott möchte, dass diese Gnade in unserem Leben ist. Und ich merke das, ich habe das mal in einer Predigt von Wolfram Kopfermann gehört, fand ich sehr gut, auch zu Jona, wo ich mit Schärfe über die Fehler der anderen urteile, die alles so falsch machen, wo alles so irre ist und so verkehrt und so. Kennt ihr das? Keine Gnade. Keine Gnade. Ich habe recht. Ich weiß es vielleicht besser. Mir steht was zu, die anderen nicht. Dieser ständige Ton der Unzufriedenheit. Das stimmt nicht und das stimmt nicht. Und da bin ich nicht mehr zufrieden und da kann man sich schon wieder aufregen. Hat das schon wieder nicht geklappt? Hat mit Gnade nichts zu tun. Selbstmitleid. Die ganze Welt versteht mich nicht, nimmt mich nicht ernst, mag mich nicht, nimmt mich nicht so, wie ich bin. Ein Mensch, der von der Gnade nichts verstanden hat, wo nichts in sein Herz gekommen ist. Jona ist so ein armer, selbstmitleidiger Typ hier. Nichts zu erzählen haben von dem, was Jesus tut, ist ein Mangel an Gnade. Mangel an lebendiger, machtvoller Gnade in meinem Leben. Was soll ich den anderen sagen? Was denn? Was sollen die von Jesus hören? Interessiert die das überhaupt? Das ist Jona. Das ist der Jona. Nichts von der Gnade. Traurig, nicht? Gnade hat ein hartes Leben ohne Gnade, da kommen harte Gesichter raus. Harte Haltungen, harte Reaktionsweisen, Muster, wie ich ganz schnell Leute abbügle, mich über Leute erhebe, mich über Leute lustig mache. Es ist alles ein Zeichen, wo Gnade mangelt. Und Gott hat ein Herz voller Gnade für mich, armen Tropf. Und möchte, dass diese Gnade in mein Herz fällt. Und dass seine Bewegung in meiner Bewegung, meiner Lebensbewegung drin ist. Und das Schöne an der Geschichte und auch das Spannende ist, Jetzt kommt ja Gott nicht zum Schluss und auch dieses Buch nicht und sagt so, und Gott ist allen gnädig und dem Jona ist er jetzt auch gnädig, alles ist gut. Das ist ein ganz großes Problem, wie wir mit der Gnade umgehen. Gott sagt zum Schluss, alles gut, alles ist gut. Kannst du alles so machen, ist alles gut. Dieses Buch lässt was offen und stellt dem Jona eine Frage. Willst du das auch? Möchtest du da auch hin? Möchtest du diese Gnade? Möchtest du ganz vertrauen, dass Jesus dein Herz verändert? Möchtest du das? Möchtest du raus aus deiner Verstocktheit, aus deiner Härte, aus deiner Rechthaberei, aus deiner Krummelei, aus deinem Schweigen, wo niemand von einem Segen empfängt? Möchtest du raus? Und zuvor kriegt der Jona das so toll gezeigt von Gott, wie sich Gott diesem Jona hingibt, wie der dem Rizinus wachsen lässt. Gut, er nimmt ihn auch wieder weg. Gottes Geben und Nehmen. In beiden kann diese Gnade deutlich werden und soll sie deutlich werden und soll letztlich zum Herz Gottes hinführen. Dass ich mich nicht auf die Dinge verlasse, von denen ich meine, die geben meinen Dingen, die, meinem Leben die Freude und die Stärke, sondern auf Gottes Gnade verlasse. Gott verzichtet nicht auf die Veränderung seines Boten. Und darum gibt er sich hier ganz viel Mühe. Und das ist so ein bisschen das, womit uns diese Geschichte jetzt auch entlässt, womit wir jetzt entlassen werden. Wollen wir nur etwas Wissen vermitteln? Oder wollen wir gerne, dass wir neu anfangen, danach fragen, vielleicht auch, so werden wir Ninive und umkehren und Buße tun und sagen, ja Mensch, das brauchen wir, dass Gott sich uns zuwendet. Da gibt es noch eine Hoffnung, es gibt noch eine Chance. Und da passiert was richtig Starkes, Mächtiges, Großes. Wenn wir Menschen werden, die wirklich sich da von Gott berühren lassen und sein Herz, auch unser Herz, verändern kann. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir staunen über dich und deine Güte und deine Treue. Wir nehmen das manchmal sehr leicht auch für uns vielleicht in Anspruch, gerade an den Stellen, wo wir dann doch mit unseren Schwachheiten nicht so richtig weiterkommen. Und dann bleiben wir manchmal stecken und sind schnell wieder gefangen in mancher Selbstgerechtigkeit, in manchem, wo wir um uns selber nur kreisen, um unser Leben. Herr, du begegnest uns in diesem Wort als der liebende Vater, der auch dem hinterhergeht, der so innerlich festhängt, verbohrt ist, der sich vielleicht nicht verstanden und angenommen und geliebt sieht von dir. Du zeigst uns deine Liebe immer wieder in Jesus Christus. Hilf uns, auf dich zu schauen. Hilf, dass das auch unser Herz erweicht. Vergib mir mein hartes Herz. Nimm mir mein hartes Herz. Schenke mir und das Verlangen danach, ein Herz der Liebe und ein Herz zu haben, was dir gefällt und was anderen auch dient. Wir danken dir für dein Wort. Segne es an uns weiterhin. Amen.